drive in, sometimes 3 helos, 4 helos, they would drive in. Maybe they drive in, they'll close the gate fast, so that people outside will not see what's happening inside.
Mein Fixer Fargo hat selbst Erfahrungen mit Menschenhändlern gemacht. Er ist einmal in einem ihrer illegalen Haftlager gelandet. Auf der Ladefläche eines Pickups, schnell, undercover, damit niemand etwas mitbekommt. Mit anderen Migranten wird er in ein Haus in einem Vorort der südlibyschen Stadt Sabha gebracht. 2 Stockwerke, eine große Mauer drumherum. Sie nennen es Ghetto.
Then they will now be controlling everybody with gun inside the ghetto. You're coming down from the car, as you're coming down from the helos or from the car, they'll be using the gun to control you, to direct you straight inside the building where they keep the boys. Then if it's the girls, they will take them upstairs to the women's section.
Mit den Läufen ihrer Sturmgewehre teilen die Menschenhändler die Migranten auf. In Männer und Frauen, aber auch nach Nationalitäten. Nigerianer, Ghana, Ivore, Sudanesen, Ägypter, Bangladeschis. Die Männer mit den Waffen sind Milizionäre. Seit den libyschen Bürgerkriegen wird der Süden Libyens von ihnen kontrolliert. Sie können praktisch tun und lassen, was sie wollen. Sie können zum Beispiel einen Menschen für 500 Dinar kaufen, rund 90 Dollar. Dann können sie ihn foltern und die Familie um das 20-fache erpressen. Gefoltert wird live in einem Videocall mit der Familie der Geisel, damit sie sieht, was ihrem Sohn oder ihrer Tochter angetan wird. Hier kommt ein Video eines solchen Calls. Man findet die Mitschnitte sogar auf Instagram. Was man hier sehen kann, ist wirklich, wirklich krass. Wer das nicht hören mag, skippt am besten eine Minute vor. Ein Mann liegt im Sand, die Hände auf den Rücken gefesselt. Jemand hält seinen Kopf mit einem Stiefel still, während ein zweiter ihn mit einem Plastikrohr auspeitscht. Die Schläge sind so hart, dass sie blutige Striemen auf dem Rücken des Mannes hinterlassen. Manchmal wird das Rohr auch angezündet, wie in diesem Video hier. Hier liegt ein Mann nackt auf dem Bauch. Ein maskierter Milizionär hält ihn mit einem Sturmgewehr in Schach und ein zweiter lässt geschmolzenes Plastik von einem brennenden Rohr auf den Rücken des Mannes tropfen. Der Mann fleht die Milizionäre an. Chalas, chalas, stopp, stopp.
Sometimes they use electric shock. They will shock you.
Sometimes Fargo sagt, neben den Schlägen foltern sie auch mit Elektroschocks oder schießen ihren Opfern ins Bein. Die Familien verkaufen dann Land, Häuser, Wertsachen, alles, was irgendeinen Wert hat, um ihre Angehörigen zu befreien. Kann eine Familie nicht zahlen, macht es für die Menschenhändler mehr Sinn, eine andere zu erpressen. Frische Migranten kommen immer, sie müssen im Ghetto bloß Platz schaffen.
More than 7 people I saw died here. So I was like very worried. If they don't have money, they will kill them. And you know the worst part? These people are so heartless that they don't even do normal burial for someone that died.
Sie töten die Menschen dann, wickeln sie in eine Decke und schmeißen sie in die Wüste.
If you die, it's just one blanket. They will use one blanket to wrap the person. And they will go and throw it inside the desert.
Nicht einmal eine Beerdigung sind sie ihnen wert. Fargo konnte damals sein Lösegeld bezahlen. Deshalb lebt er noch. Und jetzt versuchen wir gerade zu verhindern, dass mein Kumpel Christian in einer ähnlichen Situation landet. Bisher wird er von seinen Schmugglern nur in einer dunklen Garage festgehalten. Aber der Druck steigt.
Hi Bro, please, you have to talk, please.
Das ist der Bruder einer zweiten Geisel. Er ist für die Schmuggler ein zusätzliches Druckmittel.
So you have to talk to me. Because now the manager said that they will sell them.
Die Schmuggler wollen die beiden in den Süden verkaufen, an die echten Menschenhändler, wie die aus Fargos Geschichte.
So now if they sell them, you don't know where we will find them. You understand, but so you have to talk. May we find a solution, please.
Landet Christian dort, ist es aus für ihn. Wir müssen ihn befreien. Jetzt. Ich bin Alex Spörngle, Journalist und Dokumentarfilmer. Und das ist $250. Wie ich einen Menschen freikaufe. Ein Podcast der NZZ und der Brost Stiftung. Episode 4. Freiheit. Christian ist nun schon mehr als 2 Wochen in einer Garage eingesperrt. Abends meldet er sich. Die Schmuggler geben ihren Gefangenen gelegentlich ein Handy, um Lösegeld aufzutreiben. Ich frage, wie es ihm geht.
How are they treating you? How are things over there?
Transfer. They want to transfer us to another. They want to sell us to another person, and the person will add money. Again, so what can we do? Is it possible to do or not?
Yes, the guy coming for you is organizing the money.
Ich versuche, ihn zu beruhigen und erzähle ihm, dass wir das Geld bereits haben.
It's really, really, we're working very hard to make that happen and to make that happen in time.
Parallel dazu leite ich Christians Nachrichten an Fargo weiter.
All right, Alex, I've seen this message. That's good, that's good. What will happen is that I'm going to call the guy right now, the Libyan man himself. And I'm gonna try and buy him time, you know.
Fargo will direkt mit dem Schmugglerchef verhandeln, um Zeit zu schinden. Eigentlich sind wir im Vorteil. Die Menschenhändler im Süden bezahlen für nigerianische Migranten nur etwa $90. Wir hingegen wollen $250 bezahlen. Und logistisch ist es mit uns auch noch einfacher. Wir sitzen hier am längeren Hebel und werden den Schmugglern das Geld deswegen wie eine Karotte vor die Nase halten. Es ist Sonntag. Fotograf Vincent und ich sind in der Kirche. Nicht, weil wir speziell gläubige und fromme Schäfchen wären, sondern weil wir immer noch hoffen, irgendwie an Christians Bruder Chukwuka ranzukommen. Die letzten Tage sind wir in Oweri im Südosten Nigerias rumgestolpert. Wir sind in Spuren aus Chukwukas Facebook-Profil nachgegangen. Anfrage bei seinem alten Arbeitgeber, erfolglos. Messages an seine Facebook-Freunde, erfolglos. Sogar die Bars der Nachbarschaft haben wir abgeklappert. Erfolglos. Bleibt die Kirche. Die größte Oweris. Mit vielen Mitgliedern. Wirklich vielen. Tausenden. Es ist die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Einem sehr gut angezogenen Heuhaufen. Die Männer, Frauen und Kinder, die an dem Gottesdienst teilnehmen, sind im besten Sonntagsstart. Anzüge, farbige Stoffe, ausladende Hüte. Vincent und ich hingegen sind typisch europäisch gekommen.
Alter, wir sind zu underdressed, das ist unglaublich.
Du bist underdressed, ich habe nur ein Hemd an.
Ja, dein Hemd auch. Guck dir mal an, die Leute, was die alle tragen. Ja, das ist wunderschön.
Wir sind doch nie im Gottesdienst gewesen.
Ich muss ehrlich gesagt zugeben, recht selten. Recht, recht selten.
Auch in der Miete?
Die Tür geht auf, die Menge nimmt uns mit und spült uns auf die Tribüne. Der Gottesdienst fängt an. Keine Ahnung, was der Priester predigt, aber er ist voll drin. Mal liest er einfach ab, mal gestikuliert er wild mit den Händen. Dabei steht er auf einem überdachten Podest, trägt ein aufwendiges Gewand, weiß, mit grünen und violetten Verzierungen. Hinter ihm stehen ein paar jüngere Männer, in roten Kleidern. Ich glaube, das sind die Messdiener. Kirche hier ist komplett anders, als ich Kirche in Europa kenne. Hier ist das alles irgendwie organischer. Der Priester gibt was vor und die Menge reagiert. Wie Zahnräder, die ineinander greifen. Nach rund einer Stunde kommt Bewegung in die Menschenmenge. Alle strömen runter auf den Rasen, der die Tribüne von der Zeremonie trennt. Wir strömen mit und stellen uns auf dem Rasen auf, in einer Reihe. Der Priester schreitet die Reihe ab. Wir öffnen unsere Münder und wir bekommen eine Oblate auf die Zunge gelegt. Ich frage mich, ob es noch Rotwein gibt, aber da vibriert schon mein Handy in der Hosentasche. Das Blut Christi kommt zu mir in Form einer Sprachnachricht des Königs, der aus Christens Heimatdorf.
I've spoken to someone in his family.
Ihr erinnert euch vielleicht, in Episode 3, der Mann, der mal Barack Obama getroffen hat. Der wollte ja für uns eigentlich nach Christian und dessen Bruder rumfragen. Vincent und ich hören uns die Sprachnachricht auf der Tribüne gemeinsam an.
And then I need to give you more details about him and his family. I found that just coming when you're out of the service.
Er hat die Familie gefunden und offensichtlich noch was rausgekriegt, was er mir am Telefon erzählen will. Scheint heikel zu sein. Vielleicht etwas zum Tod des Vaters, den Christian angeblich beschleunigt haben soll?
Ist aber auch geil, dass er jetzt nicht gesagt hat, was er rausgefunden hat. Das ist ja voll der geile Cliffhanger.
Mega Cliffhanger.
Baue ich gleich so einen Podcast.
Ja, ist super.
Vincent und ich gehen etwas weg vom Lärm, um den König zurückzurufen.
Vielleicht da unter den Bäumen. Das ist okay.
Ich frage mich, wen er wohl ausgegraben hat.
So geil. Eine Krone als Profilbild, ich gehe runter.
Und dann geht er ran.
I spoke to you, his cousin.
Cousin.
Er hat Christians Cousin gefunden. Christians Leben sei voll von traurigen Geschichten. Der Vater tot, die Mutter weg. Und das Land des Vaters hat Christian verkauft. Der König vermutet, dass Christian seine Reise durch die Wüste aus Verzweiflung angetreten hat. Ohne Land und Haus hat er nichts mehr, zu dem er zurückkehren könnte. Ich habe aber noch ein anderes Gefühl. Die Gerüchte lasten Christian ja an, seinen Vater für die Erbschaft des Landes umgebracht zu haben. Ein Körnchen Wahrheit, also der Verkauf des Landes, scheint ja wohl drin zu stecken. Aber wie viel mehr? Wir verabreden uns mit dem König für diesen Nachmittag. Dann wollen wir gemeinsam zum Cousin fahren. Zurück zur Befreiungsaktion. Wir wollen Christian so schnell wie möglich aus der Geiselhaft holen. Fargo ist der Ansicht, dass unser Lösegeld eigentlich Taxigeld ist. Entsprechend sollen die Schmuggler Christian gefälligst zu ihm bringen. Um den Schmugglern das zu erklären, ruft Fargo sie an und nimmt den Anruf auf.
Hallo.
Hallo.
Ayo.
Ayo.
Ja, schön.
Fargo und der Schmuggler fangen an, sich zu zanken. Der Schmuggler will Christian nicht zu Fargo nach Hause bringen, sondern meint, Fargo soll ein Taxi mit dem Geld losschicken. Fargo findet, er könne doch nicht irgendeinem dahergelaufenen Taxifahrer so viel Geld in die Hand drücken. Das Geld sei ohnehin schon Taxigeld. Die Schmuggler sollen Christian gefälligst rüberbringen. Der Schmuggler meint, er habe damit nichts zu tun. Er höre nur darauf, was ihm die Gruppe sage. Fargo erklärt ihm, wir haben Geld für ein Taxi bezahlt. Und was tue ein Taxi? Es bringe Leute dorthin, wo sie hinwollen. Simpel. Er schlägt sogar noch vor, dem Schmuggler die Fahrt zu bezahlen. Beim Geld beißt der Schmuggler an. Er wird es abklären und sich zurückmelden. Später meldet sich Sotti, der Logistikchef der Schmuggeltruppe, bei Fargo mit einem neuen Vorschlag. Und Fargo ist außer sich.
Can you imagine? I'm not a child now. That one is blind business. I can't be doing blind business now. It's not happening.
Sotti wolle zuerst vorbeikommen, um das Geld abzuholen. Anschließend würde er zurückfahren, um Christian vorbeizubringen. Klingt unnötig kompliziert und wenig vertrauenswürdig? Findet Fargo auch.
one useless agent that don't know money. It's not happening.
Ich verstehe nicht genau, was Fargo meint. Ein nutzloser Agent? Sotte? Und dann klickt's. Die Geschichte. Das hatte ich beinahe vergessen. Es ist eine Geschichte, die Fargo am Rand der Verhandlungen mitbekommen hat. Sati, der als Agent Migranten anwirbt, hat von Christian eine Anzahlung für die Fahrt bekommen. Das war noch in Südlibyen, in Sabha. Dieses Geld sollte Sati beim Schmuggelchef Gadi abgeben. Aber bevor er das tut, wird Christian von seinem Kumpel übers Ohr gehauen, der den Rest der Reise ja hätte zahlen sollen. Jemand anderes muss die Fahrt jetzt bezahlen. Darin sieht Sati seine Chance. Sein Chef wird den vollen Betrag haben wollen. Dass aber schon die Hälfte bezahlt ist, weiß der ja nicht. Sati kann das Geld also bedenkenlos einstreichen. Tut er auch. Er steckt es ein, hinterzieht es, veruntreut es. Und verarscht dabei uns alle. Seinen Chef, Christian und Fargo und mich. Kein Wunder wurde der Schmugglerchef wütend, als wir ihm bloß die restlichen 700 Dinar andrehen wollten. Er hatte ja keinen Cent von den ursprünglich vereinbarten 1200 gesehen. Sati hat uns also schon über den Tisch gezogen, bevor wir überhaupt wussten, dass er existiert. Er wollte beide Seiten playen und jetzt offensichtlich seine Haut retten und nochmals 250 Dollar abstauben. Ah, so nicht. Nochmals lassen wir das nicht mit uns machen. Fargo redet sich inzwischen in Rage. Das stimmt. Sati hat schon mal veruntreut, dem überlassen wir sicher nicht nochmals Geld. Kein Deal. Die Schmuggler sollen sich melden, wenn sie bereit sind. Wir haben keine Zeit für diese Spielereien. Fargo hat den ganzen Tag an einer Kreuzung auf die Schmuggler gewartet. Er ist sauer, weil er hat dafür sogar die Arbeit geschwänzt.
I know it's Ramadan. I can't even drink water outside. I can't even eat anything outside until I go home. And since morning I've been outside, I have not even eaten.
Im Ramadan ist Fasten in Libyen Pflicht. Essen und Trinken in der Öffentlichkeit gelten als unhöflich. Teilweise wird das auch verfolgt. Fargo hat also den ganzen Tag weder was gegessen noch getrunken. Ich schreibe ihm. Um Himmels Willen. Geh nach Hause. Ist etwas. Ich hänge noch an, dass ich seinen Frust verstehe. Und dass es mir leid tut, dass ich ihn da hineingezogen habe. Tut es mir wirklich. In dieser Sache hat mich keiner so unterstützt wie Fargo. Ich bezahle ihn ja nicht einmal, während es ihn Zeit und Mühe kostet und vom Arbeiten abhält. Fargo schreibt: Es war meine Entscheidung, dir hier zu helfen. Ich mag es einfach nicht, wie diese Schmuggler uns ausnutzen. Am nächsten Tag melden sich diese Schmuggler bei Fargo. Erst ziehen sie sich etwas, aber am Ende willigen sie ein. Sie schicken einen Fahrer mit Christian los. Fargo soll sie bei Sonnenuntergang vor einer Moschee in seiner Nähe treffen. Wir kommen in Christians Heimatdorf in Nigeria an. In der Kutsche des Königs. Einem brandneuen, schneeweißen, amerikanischen SUV. Wir steigen aus und laufen rüber zum unverputzten Saal mit Blechdach, in dem uns der Dorfchef Chief Alisigwe Sixtus erwartet. Der Chief ist ein hagerer Mann, etwa 1,75 groß. Ich schätze ihn auf Ende 40. Er trägt einen grauen Zweiteiler mit kurzen Ärmeln. Darüber schwere, typische Ibo-Ketten. Auf seinem Kopf sitzt eine rote Filzkappe, ebenfalls ortstypisch. Er wirkt wie ein Mann, der nicht anzugeben braucht. Der König hingegen hat sich heute richtig herausgeputzt. Er trägt ein schweres, rot-goldenes Brokatkleid. Goldene Knöpfe schließen es über einem Seidenhemd. Auf seinem Kopf eine goldene Kappe, über und über mit Strasssteinen besetzt. Genau wie das Zepter, das er auch dabei hat.
Good afternoon. Happy Sunday.
Man hat unseretwegen eine Versammlung einberufen. Denn ein Besuch der rot-goldenen Majestät mit zwei weißen Journalisten ist keine Alltäglichkeit.
Nice to meet you. Good afternoon. How are you?
Unter den Teilnehmern der Versammlung ist auch Emmanuel, Christians Cousin.
Hi. It's such a pleasure to meet you, Emmanuel. How are you?
Reaching home.
Oh, yeah. Thank you so much. Good to meet you.
Die Sitzung beginnt mit einem Ritual. Eine Cola-Nuss wird gesegnet. Fun Fact, die Cola-Nuss war neben Kokain der zweite Hauptbestandteil und Namensgeber von Coca-Cola. Anders als die alte Cola-Rezeptur kommt das Ritual jedoch ohne Kokain aus. Dafür müssen wir ein Glas Gin trinken. Es abzulehnen wäre ein Affront. Anschließend müssen wir unser Anliegen vortragen und hoffen, dass der Chief und der Cousin uns in unserer Suche unterstützen.
Yeah. I will gladly tell
yes,
the story.
Yes. Tell the story. Stand up and tell them. As a mark of respect.
Wie befohlen stehe ich von meinem Plastikstuhl auf und fange an vorzutragen.
Yeah, we are journalists and for the past.
Ich erzähle Christians Geschichte voll durch. Wie er in Lagos aufgebrochen ist, wie er meinen Kameramann Adum in Agadez getroffen hat und wie sie gemeinsam durch die Wüste gefahren sind.
Libya, they were robbed by bandits and they collected all their things.
Wie sie von Banditen überfallen und beinahe ums Leben gekommen sind.
We got close.
Wie wir uns online in Sabha angefreundet haben und wie die Menschenhändler ihn eingesperrt haben.
I agreed to pay his bailout money.
Ich richte mich dabei durchgehend an Emmanuel, den Cousin. Ich stehe vor ihm und rede und gestikuliere. Stellenweise starrt er mich fassungslos an. An anderen Stellen sehe ich die Angst in seinem Gesicht und an wieder anderen scheint er tief bewegt.
I just really want to figure out like who is this person that I helped and like who is this person that I consider a friend.
Und zum Schluss erkläre ich meine Motivation. Warum ich eigentlich hier bin. Es ist das erste Mal, dass ich das jemandem erkläre, der Christian wirklich kennt.
I don't think it's something that comes very easy, especially if you're just like me sitting in front of a computer.
Wer ist der Mann, den ich als Freund bezeichne? Und wieso nenne ich ihn so, obwohl ich ihn nur vom Bildschirm kenne?
And still you I sort of connected to him. I understand him. Like I understand his dream.
Wieso verstehe ich seine Motivationen? Kurzum, wer ist Christian? Ich bin todehrlich, wie ich das sage. Aber ich merke, dass da noch mehr ist. Etwas, was ich nicht sage. Ich will wissen, ob das tatsächlich eine Freundschaft ist. Ein Gemurmel geht durch die versammelten Männer. Anscheinend wird darüber diskutiert, was von uns zu halten ist. Christians Cousin will gerade zu einem Satz ansetzen, wird aber vom Chairman unterbrochen, dem Vize des Chiefs.
We thank you. Your mission is just from the way it's put.
Der bedankt sich und urteilt, unsere Mission sei gerecht. Der Chief schließt die Anhörung. Er will uns unterstützen und den Kontakt zu Christians Bruder Chukwuka ermöglichen. Emmanuel, der Cousin, wird nicht gefragt. Vincent und ich tauschen Blicke aus, die sagen, endlich geht was voran. Wir sind nicht umsonst um die halbe Welt gereist.
Your support means a lot. Really, it
does. Der Chief winkt uns rüber und bedeutet, dass wir uns hinknien sollen. Wir tun es.
In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. O Lord Jesus, the Most High God.
Chief Sixtus segnet uns.
They are friends from another country.
Jedem von uns hat der Chief eine Hand auf den Kopf gelegt. Vincent kniet neben mir, aber ich sehe ihn nicht.
I call upon you, the God of Land. Protect them. Help them. Bless them.
Ich bin selbst nicht religiös, aber das Gewicht, das diese Segnung hat, treibt mir die Tränen in die Augen. Ich spüre die Ernsthaftigkeit dahinter. Das sind nicht einfach irgendwelche dahergesagten Worte. Es sind Worte, die der Chief mit seinem ganzen Wesen wahrhaben will. Ihre Ehrlichkeit rührt mich. Es segnet uns, unsere Arbeit, unsere Familien. Und es segnet Christian.
Amen. Amen.
Plötzlich spricht mich der König an. Chukwuka sei da, Christians Bruder. Die Segnung und das Gebet vom Chief sind noch keine 30 Sekunden her. Starkes Gebet. Emmanuel muss seinem Cousin während unserer Segnung geschrieben und ihn herbestellt haben. Bei mir und Vincent setzt der Siegestaumel ein. Wir können unser Glück kaum fassen. Dann steht Chukwuka schon vor mir. Wir haben ihn endlich gefunden. Der Mann, der uns alles über Christian erzählen kann. Der ihn am besten kennt. Und dem ich endlich sagen kann, wo sein Bruder ist.
Chukwuka, it's a pleasure to meet you. My name is Alex.
Ich habe so viele Fragen. Wer ist Christian? Wie ist er aufgewachsen? Was hat er gemacht? Und was ist mit ihrem Vater passiert? Was ist an den Mordgerüchten dran? Aber ich komme nicht dazu, denn der König unterbricht mich.
You have to go back to work. It's late. We cannot travel at night.
Yeah.
Er meint, die Gegend sei zu unsicher bei Nacht. Wir sollen zurück in die Stadt. Ausgerechnet jetzt. Aber ich kann nicht viel sagen. Der König hat's befohlen. Chukwuka gibt mir seine Handynummer auf einem Stückchen Papier. Wir verabreden uns für den nächsten Morgen. Geduld ist nicht meine Stärke. Weder in Nigeria im Herbst 2025, noch in der Schweiz ein paar Monate zuvor, als ich auf ein Update von Fargo warte. Um es nicht zu verpassen, habe ich mein Handy auf laut gestellt, was ich praktisch nie tue. Die Warterei ist zäh. Den ganzen Nachmittag hat sich Fargo nicht gemeldet. Ich will wissen, was los ist. Ich wäre am liebsten dabei. Ich schreibe ihm immer wieder. Wie läuft es? Hast du was von den Schmugglern gehört? Habt ihr einen Deal? Was ist der Plan? Aber keine Antwort. Je mehr Zeit verstreicht, desto sicherer bin ich, dass es nicht klappen wird. Dass irgendwas wieder schief gehen wird. Natürlich hoffe ich, dass nichts schief geht. Dass es bald vorbei ist und ich mich wieder mir widmen kann, ohne permanent um Christian oder Fargo bangen zu müssen. Ich bin ja nicht dort. Ich sitze gerade in Zürich und ich bin nur übers Handy bei der Sache dabei. Und doch, wie viele Leute in Zürich befreien denn gerade eine Geisel? Das ist ja kein Alltag. Und genau das macht etwas mit mir. Nur was, das fällt mir schwer zu benennen. Einerseits leide ich mit. Jede Forderung, jeder Rückschlag, jede libysche Diskriminierung meiner Freunde. Ich fühle mich auch indirekt angegriffen, wenn der Geldwechsler Fargo ungerecht behandelt oder wenn Sati nochmals probiert, Profit aus dem Leben meines Freundes zu schlagen. Andererseits, wie fühlt sich das denn für Christian oder Fargo an? Für die sind solche Diskriminierungen und Ungerechtigkeiten ja der Alltag. Darf ich mich also überhaupt angegriffen fühlen? Oder... Das Handy reißt mich aus den Gedanken. Fargo schreibt, er sei fast dort. Wo genau? Ich will mehr wissen. Was ist der Plan? Wo triffst du sie? Stille. Nichts. Fargo hat nicht einmal die Lesebestätigungen eingeschaltet. Ich habe keine Ahnung, was passiert. 23 Minuten lang. Dann schreibt Fargo wieder. Ich habe ihn. Und reicht ein Video nach. Zu sehen ist eine lange, gerade Straße in einem Vorort. Flache Häuser, verlassene Lagerhallen. Im Staub neben der Straße steht ein zerbeulter, weißer PKW. Fargo und ein Mann stehen neben dem Auto, sie diskutieren. Der Mann öffnet die Beifahrertür. Christian steigt aus, er trägt Sneakers, Jeans und einen schwarzen Hoodie. Die Kapuze ist hochgezogen. Fargo zeigt zur Kamera. Christian setzt sich in Bewegung. Er muss beim Gehen seine Hosen hochziehen, damit sie ihm nicht runterfallen. Während er auf Fargos Freundin zuläuft, die die Kamera hält, hat er ein breites Grinsen im Gesicht. Typisch. Fargo schreibt weiter. Christian gehe es gut. Er sei nur etwas ungepflegt. Sie würden zu Hause etwas für ihn kochen. Als die beiden bei Fargo zu Hause sind, rufen sie mich an. Und ich höre endlich Christians Stimme.
Hello.
Hey, how's it going?
Hey, thank God very much.
Er bedankt sich. Er hatte sich schon tot gewähnt. War er ja auch fast.
I was thinking like shit, what is going to happen to him? And I was like, wow, shit, we need to get him out.
So I was like, I don't even understand because I was in this loop. How is the food so? Because I don't nobody to call. My phone only 5 numbers. And nobody, I just know even all the 5 numbers, just other people that I meet on the server, you know.
Er meint, er habe bloß 5 Nummern in seinem Handy. Und von diesen 5 waren 4 genauso arme Schlucker wie er. Und dann halt eben noch ich. Er hätte nicht gedacht, dass ich ihn da raushole.
Yeah. I could not help, you know.
Ich kann es selbst auch kaum glauben, dass wir das hingekriegt haben. Er will mir das Lösegeld zurückzahlen. Ich lehne ab. Sicher nicht, das gehört dazu. Das tut man einfach. Ich bitte ihn nur um eines. Er soll sich nicht nochmals gefangen nehmen lassen.
Don't do it again. Don't get captured again.
No, I won't do it again. I won't do it again. I won't do it again. Thank you very much. Thank you.
No worries. No worries.
Für ihn habe ich sein Leben gerettet. Aber was hätte ich denn tun sollen? Ich hätte es mir doch nie verziehen, wenn ich ihn wegen $250 hätte sterben lassen, obwohl ich etwas hätte tun können. Dann bekomme ich Fargo ans Telefon.
Alex.
Yes.
Alex, can you hear me?
I can hear you, yeah. I don't know what I can do to thank you, like really.
Ich bedanke mich bei ihm. Sein Einsatz in der Befreiung war enorm.
Thank you so much for also taking care of that and for.
Ohne ihn hätten wir Christian nicht retten können.
And like giving him food and looking out for him a bit.
In this country, we normally look out for each other.
Yeah.
Because we know the situation of the country, how they are treating migrants without no human rights and no freedom. So we know the experience, and most of us have been victims of such circumstances before.
Deshalb hat Fargo mitgemacht, weil Christians Situation absolut keine Seltenheit ist. Weil Fargo selbst in dieser Situation war. Weil nach Schätzungen zu jedem Zeitpunkt ungefähr 20.000 bis 30.000 Migrantinnen und Migranten in Libyen festgehalten werden. Der Großteil von ihnen illegalerweise.
So, whenever we see someone that has passed through such situations, we normally try to render whatever kind of help we can.
Man hilft sich gegenseitig. Das gehört zum Menschsein. Christian wird bis auf Weiteres bei Fargo bleiben. Obwohl Ramadan ist und es wenig Arbeit gibt, wird Fargo unseren Freund mit zum Hustling Ground nehmen, dem Arbeitermarkt. Er verschafft ihm Arbeit als Maurer und stattet ihn mit dem Nötigsten aus. Seit Christian wieder frei ist und arbeitet, höre ich weniger von ihm. Wir schreiben noch ungefähr einen Monat lang regelmäßig, aber dann plätschert unsere Konversation auf WhatsApp aus, wie das halt so passiert. Oft höre ich monatelang nichts von meinen Kontakten, aber ich mache mir keine Sorgen. No news are good news. Man meldet sich nur, wenn etwas nicht stimmt. Im Juli, 4 Monate nach der Befreiung, schickt mir Fargo eine Nachricht. Christian sei im Polizeigewahrsam. Ein Bekannter habe ihn dort gesehen. Er fragt mich, wann ich das letzte Mal von ihm gehört habe.
Yeah, I haven't heard from him in about 2.5-3 months either.
2-3 Monate, sage ich. Aber ich sei davon ausgegangen, dass ihm mal wieder das Handy gestohlen worden oder seine libysche Nummer abgelaufen sei. Passiert auch öfter. Jetzt sehe ich aber, sein WhatsApp wurde neu registriert.
The number I got, he's not responding, and in the meantime the WhatsApp image changed like 3 times.
Auf dem Profilbild ist nun ein libyscher Mann mit Kind zu sehen. Verhaftet könnte gut möglich sein. Ich schreibe Fargo zurück. Verdammt. Weißt du wo? Und vor allem bei der echten staatlichen Polizei oder bei einer Miliz? Fargo meint bei der echten Polizei. Christian ist im berüchtigten Tariq el-Sika Detention Center gelandet. Also genau dem Haftlager, in dem wir Happy in Episode 2 getroffen haben. Im Herz der EU-Grenzauslagerung. Dort, wo libysche Behörden undokumentierte Migrantinnen und Migranten festhalten, bis sie in ihre Herkunftsländer deportiert werden. Wir haben das überprüft. Fargo ist hingefahren, hat ein Foto rumgezeigt, nach Christian gefragt und ihn tatsächlich dort gesehen. Die Wärter in Tariq el-Sika scheinen den Braten gerochen zu haben. Wenig später ruft ein korrupter Wachmann bei Fargo an und will ihm Christian zurückverkaufen. Wir haben nun 2 Möglichkeiten, meint Fargo. Option A. Wir bestechen den Wärter, machen noch eine Übergabe, ähnlich wie beim ersten Mal. Kostet gut $600. Option B. Wir organisieren Christian einen gefälschten Pass. Mit einem offiziellen Einreisestempel. Kostet $200. Egal welche Option. Für mich gibt es noch eine viel wichtigere Entscheidung zu treffen. Befreie ich Christian ein zweites Mal? Das nächste Mal bei $250. Eine dunkle Geschichte hängt über Christian.
La Piare. You can appear, enter this room where I'm sleeping. You can't hold me on bed. One kill me on bed.
Aber er hat Alternativen. Fargo hingegen.
Aber er schreibt nur von dem Guard, oder was?
Ja, ja, weil die nehmen ihm die Handys ab.
Ach, er ist jetzt gerade arrested.
Ja, ja. Alter, das ist so krass.
Wir geraten tiefer ins System rein, als uns lieb ist.
They handle them there, the way they beat prisoners, the way all these things are underground.
Und kommen vermutlich nie wieder raus. $250, wie ich einen Menschen freikaufe. Auf Episode 5, die letzte unserer Serie, müsst ihr nicht warten. Ihr könnt sie jetzt direkt im Anschluss hören. Habt ihr Fragen, Anregungen, Feedback? Schreibt mir unter $250@nzz.ch. 250$@nzz.ch. $250 ist ein Podcast der NZZ, der Neuen Zürcher Zeitung und der Prost Stiftung. Recherchiert, geschrieben und erzählt von mir, Alex Spörnke. Redaktion: Dominik Schottner. Die Regie machen wir beide gemeinsam.